Moin zusammen! Zur heutigen Folge hatte ich den Ingenieurwissenschaftler und Professor für regenerative Energien Volker Quaschning zu Gast. In einer guten Stunde legt Herr Quaschning den derzeitigen Status quo der Energiewende dar und bewertet die dezent schizophrenen Klimaziele der Bundesregierung. In diesem Zuge kommt man natürlich an den politischen Zielen gar nicht vorbei und wir diskutieren neben Ausbaudeckel und Abstandsregelungen, inwiefern der mangelnde Einsatz der CDU für die Energiewende möglicherweise ein taktisches Manöver vor einer möglichen Koalition mit den Grünen nach der diesjährigen Bundestagswahl sein könnte. In diesem Zuge beschreibt Professor Quaschning auch, wie grün die verschiedenen Parteien wirklich sind. Im Fokus steht aber nicht die Politik, sondern die Bedeutung der schleppenden Energiewende. Das mag manchmal ein wenig desillusionieren, aber am Ende suchen und finden wir natürlich den optimistischen Ausblick, indem wir die möglichen Lösungen zur erfolgreichen Energiewende gegeneinander abwägen und einem Realitätscheck unterziehen. Von Sonne und Wind über E-Autos und Wasserstoff bis zur CO2-Entnahme aus der Luft. Also, tief durchatmen und viel Spaß. Herzlich willkommen, Herr Quaschning. Wie geht es Ihnen?
Ja, danke, sehr gut. Ich kann immer sagen, den Umständen entsprechend. Wir haben ja die Corona-Krise, aber noch hat der Virus einen großen Bogen um mich und meine Familie gemacht, was sehr gut ist. Und ja, ich bin als Beamter im öffentlichen Bereich, haben wir zwar derzeit ein bisschen zu kämpfen, weil wir natürlich alles auch auf diese Corona-Maßnahmen umstellen müssen. Aber auch da, sage ich mal, läuft es berufsmäßig noch ganz gut. Mehr Sorgen mache ich mich um den Bereich Klimaschutz und Energiewende. Das läuft in Deutschland derzeit nicht sehr gut, aber das ist ja vielleicht auch ein Thema, worüber wir heute reden werden.
Ich wollte gerade sagen, wobei ich habe gerade vorgestern einen Artikel der FAZ gelesen. Ich lese Ihnen mal die Überschrift vor. Erstmals mehr Ökostrom als fossiler in der EU. Die EU hat einen Meilenstein erreicht. Europa steigt gleichzeitig aus Kohle, Atomkraft und Mineralöl aus. Im vergangenen Jahr wurde die Stromversorgung erstmals mehr aus erneuerbaren als aus fossilen Quellen gewonnen. Herr Quaschning, können wir also quasi hier abbrechen, weil wir haben den Klimawandel anscheinend bekämpft und die Energiewende ist geschafft.
Na, es kommt immer aufs Tempo drauf an. Also klar, wenn wir diese Schlagzeile vor, sag ich mal, 30 oder 20 Jahren gehabt hätten, hätten wir uns irgendwie wirklich verwundert, die Augen gerieben und gesagt, boah, das ist ja richtig toll. Nun machen wir seit 10, 15, 20 Jahren auch richtig Druck und aufgrund des Drucks ist das überhaupt passiert. Aber wenn man sich das Ganze nochmal anschaut, Deutschland deckt etwa 20% erneuerbare Energien. In der EU ist ein bisschen mehr, weil die Nachbarländer da einige deutlich besser unterwegs sind. Aber um klimaneutral zu werden, brauchen wir halt 100% Erneuerbare. Und da ist halt leider auch noch ein weiter Weg. Und gerade wenn man jetzt den Verkehr sich anschaut, Benzin und Diesel hat da ja noch eine dominierende Rolle. Wir heizen im Wesentlichen mit Öl und Gas. Da ist also der Weg doch noch relativ weit und die Zeit ist relativ knapp. Wir wissen, dass wir in 10, 15 Jahren eigentlich klimaneutral werden müssten, wenn wir wirklich das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten wollen. Und deswegen würde ich sagen, ja, wir haben einige Silberstreifen am Horizont, aber dass irgendwie das Gewitter an uns vorbeigeht, das glaube ich nicht. Also das heißt, da müssen wir noch einiges zulegen und Deutschland ist ja eher auf der Bremse als auf dem Gaspedal momentan.
Dann lassen Sie uns doch gleich mal mit dem Status quo anfangen. Wie viel Prozent der Energie in Deutschland wird denn durch Erneuerbare gedeckt?
Na, alle gucken immer auf den Strom. Ja? Also genau. Beim Strom sieht es hier relativ gut aus. Da ist es etwa die Hälfte, Pi mal Daumen. Das heißt also, Wind- und Solarenergie haben letztes Jahr mehr Strom erzeugt als Kohle und Atom. Da könnte man auch sagen, ja super, die andere Hälfte müssen wir aber halt auch noch ersetzen. Und Strom ist halt nur ein Teil. Wir haben halt auch noch Energie, die wir für die Wärme verbrauchen. Wir haben Energie für den Verkehrssektor. Und wenn wir über alle Bereiche uns das mal anschauen, da sieht es halt nicht so toll aus, weil natürlich Verkehr, da spielen erneuerbare Energien kaum eine Rolle. Im Wärmebereich auch nicht so doll. Und deswegen sind wir über alle Bereiche gerade mal bei 20% Erneuerbare und 80% sind noch fossil, ein bisschen Kernenergie. Und das müssen wir in den nächsten 10, 15 Jahren ersetzen. Und da ist natürlich schon das eine ganz schöne Herausforderung.
Wie sind denn die Bereiche aufgeteilt nach dem Energieverbrauch? Sie haben schon ganz viele gerade genannt. Jetzt gibt es ja immer wieder Diskussionen über zum Beispiel das Fliegen. Und dann hört man immer gleich als Gegenargument, ja, aber das Fliegen macht ja nur so wenig Prozent vom gesamten Energiebedarf aus. Wie ist das so verteilt zwischen den Sektoren?
Ja, also die großen Klöpper sind natürlich Wärme, Verkehr insgesamt. Da zählt auch das Fliegen mit rein und Strom. Dann gibt es noch die Industrie und die Landwirtschaft. Das sind also auch nochmal zwei Bereiche. Und wenn wir diese fünf Bereiche fokussieren, die sind ein bisschen unterschiedlich groß, aber das sind wirklich so diese großen Bereiche und da müssen wir überall runter. Das Fliegen ist halt nur ein Teil vom Verkehr. Ja, der Autoverkehr ist ein bisschen schlimmer noch als Fliegen, aber so ganz unbedeutend ist zum Beispiel der Flugverkehr nicht. Also nach unseren Berechnungen kommen wir. Letztes Jahr war es ein bisschen besser, weil dank Corona ist ja keiner geflogen, aber einmal 2019 oder sowas kommt man schon so Richtung Größenordnung 10% Anteil des Fliegens und das ist ja schon nicht unerheblich.
Und das ist etwas, was man relativ einfach theoretisch lösen könnte.
Naja, Fliegen ist, sage ich mal, das, was am schwierigsten zu lösen ist. Wir haben es ja jetzt gerade gelöst, nicht? Wir fliegen ja einfach nicht.
Das Leben
Das
geht
ist halt.
weiter.
Das Leben geht weiter, für einige natürlich ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, dass wir auch nach Corona natürlich einiges mitnehmen werden. Also das ist vielleicht das einzig Positive, was man bei Corona sieht, dass man ein paar Impulse kriegt, dass es auch anders geht. Und beim Fliegen, also viel ist ja auch Business gewesen, da ist man mal um den halben Globus gejettet, um sich mal eine Stunde zusammenzusetzen. Das wird man heute auch in den nächsten Jahren vermutlich dann elektronisch machen, weil man einfach auch sieht, das ist ja nicht nur klimapolitisch Quatsch, sondern es ist auch eine Zeitvernichtung ohne Ende. Und so ein Online-Meeting, das geht ja mittlerweile relativ gut. Da wird sich auch noch viel technologisch weiterentwickeln. Ich denke mal, so ein Online-Meeting in 10 Jahren wird sich dann technologisch noch um Quantensprünge von dem unterscheiden, was wir heute machen. Und deswegen wird da das Fliegen hoffentlich an Bedeutung verlieren. Also das heißt, dass wir wenigstens mal unsinnige Flüge vermeiden. Ja, das andere Problem ist das Reisen für den Urlaub. Und das ist für viele natürlich so ein bisschen ja, ein rotes Tuch. Ja, wenn man also sagt, irgendwie, ihr solltet möglichst nicht mehr in den Urlaub fliegen, dann kriegt man immer so große Augen und sagt, ja, ich trenne doch meinen Müll. Und da muss man halt einfach sagen, naja, die Relation, also das, was ich an Mülltrennung einsparen kann, also für einen Flug nach Australien, da muss ich dann schon einige tausend Jahre Müll trennen, um das wieder zu kompensieren. Also das sind halt einfach ganz andere Dimensionen, die dabei frei werden. Und deswegen muss man da anschauen. Und das ist ein sehr elitäres Problem. Also muss ja sagen, es ist ja eine untere einstellige Prozentzahl der Weltbevölkerung, die Flugurlaube macht. Und die verursachen dafür halt schon einen relativ großen Schaden. Und wenn alle einen Flugurlaub machen würden, dann brauchen wir uns gar keine Gedanken mehr um Klimaschutz zu machen, dann ist da eh nichts mehr zu retten.
Dann noch
Also es
kleinerer.
geht momentan, genau, es geht momentan nur, weil es halt wenige machen und
Genau.
deswegen ist der Anteil halt auch noch klein. Also deswegen kann man es immer natürlich klein rechnen, ja. Und
Ja. Ich bin gespannt, wie die mittelfristige und langfristige Auswirkung von Corona da wirklich ist, wie groß der Lerneffekt ist. Weil, wie Sie gesagt haben, ich glaube, viele Firmen haben realisiert, dass man gar nicht so viel unterwegs sein muss. Das pendelt sich aber auch schnell wieder ein. Viele Deutsche haben, glaube ich, auch gelernt, dass auch Urlaub zu Hause und in Deutschland ganz nett sein kann. Aber auch da kann natürlich so eine Art Übereffekt dann eintreten, dass man da sagt, jetzt erst recht.
ja klar, also das denke ich schon. Also wenn die Tore wieder aufgemacht werden, dann also werden viele das Urlaubsgefühl dann auch nachholen. Und ja, wir haben ja auch viel Urlaub in Deutschland gemacht. Da sagen sie, okay, Deutschlandurlaub reicht mal. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es da gewisse Nachholeffekte gibt und dass da der Lerneffekt nicht so groß ist. Einige haben vielleicht auch Spaß dran gefunden, dass sie sagen, okay, ist ja doch nicht so hässlich in Deutschland und oder in den Nachbarländern. Und das wird sich aber aufheben vielleicht. Also das muss man einfach gucken. Wir fliegen ja nicht, weil wir es unbedingt müssen, sondern weil wir es können. Und wenn wir es halt danach weiter können und für 99 €, ist ja absurd teilweise, was da für Preise abgerufen werden. Da ist die Taxifahrt zum Flughafen teurer als der Flug an sich. Und das wird natürlich wenig Leute davon abhalten, die nicht wirklich übers Gewissen entscheiden, dann da entsprechend anders zu hantieren.
Absolut. Dann schauen wir doch mal. Deutschland hat ja seine Klimaziele, die EU hat Klimaziele. Wir haben das Pariser Klimaabkommen unterschrieben. Wenn wir diese ganzen Ziele einhalten wollten, bei wie viel Prozent müssten wir denn dann jetzt stehen, um nicht dann rasant in den nächsten paar Jahren von 20 auf 100% springen zu müssen?
Naja, die Ziele widersprechen sich alle so ein bisschen. Das müssen wir mal gucken. Also, wir haben übergeordnetes Pariser Klimaschutzabkommen. Das ist praktisch das UN-Klimaabkommen, was wir also hier völkerrechtlich verbindlich eingegangen sind. Und da steht keine Jahreszahl drin, sondern es ist eine Temperaturzahl. Also, wir sollen möglichst die Temperatur nicht über 1,5 Grad Celsius hinaustreiben. Da sprechen viele Gründe dafür. Also, bei 2 Grad, da sterben schon alle Korallenriffe ab und wir kriegen Riesenprobleme mit den Ökosystemen im Meer und mit der Nahrungskette. Also, deswegen spricht sehr viel dafür, dass wir auch versuchen, möglichst so bei 1,5 Grad maximal zu bleiben. 1 Grad haben wir schon erreicht, also da ist halt nicht mehr weit hin. Und dann kann man versuchen, auszurechnen, wie viel CO2 wir noch verursachen dürfen, das pro Kopf verteilen und das Budget, was dann bei Deutschland übrig bleibt, das ist dann in weniger als 10 Jahren aufgebraucht. Also insofern, dann müssten wir relativ schnell sein. Die Bundesregierung hat ein anderes Ziel. Die sagt, sie möchte gerne in 30 Jahren erst klimaneutral sein. Das deckt sich aus unserer Sicht nicht so ganz mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Wenn alle so viel CO2 ausstoßen würden pro Kopf wie die Deutschen, wären wir dann bei über 2 Grad. Also da würden wir das Pariser Klimaschutzabkommen reißen. Das ist so ein Widerspruch, der gar nicht aufgelöst wird. Das heißt also, die Bundesregierung erklärt immer, ich bekenne mich zum Pariser Klimaschutzabkommen, will aber erst 2050 klimaneutral sein, was wie gesagt aus wissenschaftlicher Sicht ein Widerspruch ist. Aber der hat man in der Politik erlebt, bei Donald Trump besonders, aber auch in Deutschland leider, dass es halt solche Widersprüche gibt, die dann man einfach so dann auch nennen kann. Also 2050, ja, und wie gesagt, das heißt, da müssten wir auf null runter, was die Bundesregierung will, und eigentlich eher besser in 10 oder maximal 15 Jahren, wenn wir das Pariser Klimaschutzabkommen noch einhalten wollen. Und da sehen wir, dass es dann doch schon eine ganz schöne Herausforderung ist.
Wie Sie schon sagen, 2 Grad und auch 1,5 Grad ist ja, klingt erstmal nicht so viel, aber hat ja auch schon massive Auswirkungen auf den Planeten und auf die Artenvielfalt.
Naja, wenn man weiß, dass in den 20.000 Jahren seit der letzten Eiszeit bis vor Christi Geburt die Temperaturen erstmal nur um 3,5 Grad oder 4 Grad so ungefähr angestiegen sind, dann kann man das vielleicht ein bisschen einordnen. 4 Grad plus und was ist passiert? Die Meeresspiegel sind um 120 Meter angestiegen. Deutschland war ja mit Berlin, da wäre kein Mensch drauf auf die Idee gekommen, hier eine Stadt zu gründen, war mit 200 Meter Eis bedeckt. Da waren auch die Eispanzer oben von der Arktis, die hier runtergeragt haben. Also das heißt, 4 Grad verändern diesen Globus ja radikal und 2 Grad sind halt auch schon eine sehr, sehr starke Veränderung, so immer eine halbe Eiszeit obendrauf von der Temperatur. Da glaube ich, kann man sich schon vorstellen, dass da auch das schon einiges auslösen wird. Und wenn wir Business as usual machen, also da jetzt nicht die Notbremse kriegen, dann können wir 4, 5, sogar bis zu 8 oder 12 Grad obendrauf setzen. Und dann kann man sich, glaube ich, vorstellen, wenn man dann eine Temperaturerwärmung mal in 300 Jahren auf den Tisch legen, die 2 oder 3-mal so groß ist, wie sie von der letzten Eiszeit bis heute, dann glaube ich, kann einem schon Angst und Bange werden.
Ja, absolut. Und das Problem daran ist ja auch immer, wie Sie schon gesagt haben, es ist ja immer ein weltweites Phänomen, das Klima. Das heißt, das, was Deutschland macht, ist eine Sache. Dann haben wir noch Entwicklungsländer, wo ja der Energiebedarf, wie bei uns auch, erstmal steigt, weil sie sich unserem Lebensstandard langsam annähern oder zumindest es versuchen. Bei wie viel Prozent sind wir weltweit an erneuerbaren Energien?
Ja, weltweit sind wir auch bei knapp 20%, also so ähnlich wie in Deutschland. Das heißt, da muss man unterscheiden. Also die Industrieländer haben halt eher so die technischen neueren erneuerbaren Energien, also zum Beispiel Solarenergie, Windenergie. Bei den Entwicklungsländern ist es eher die klassische Biomasse. Also es gibt viele ganz arme Länder, die ihren größten Energiebeitrag durch Brennholz immer noch leisten, sammeln von Brennholz. Und das zählt auch zu den erneuerbaren Energien, wenn es wieder nachwachsen kann. Und da ist der Anteil auch relativ hoch. Den höchsten Anteil an erneuerbaren Energien hat Afrika momentan. Ich denke, hat man gar nicht so auf dem Schirm.
Nee.
Aber weil dort einfach die Länder so arm sind und die meisten noch irgendwo mit Biomasse oder anderen ja, pflanzlichen Produkten einfach ihren Energiebedarf bedingen und pro Kopf einfach relativ wenig verbrauchen.
Aber ist das nicht eine Pseudorechnung? Weil, also klar, wenn der Baum nachwächst, ist das CO2 quasi wieder gebunden, aber so ein Baum braucht eine ganze Zeit, bis er nachwächst. Und wenn wir erstmal den ganzen Wald abgefackelt haben, dann ist da auch nicht mehr viel Baum über.
Genau, das ist immer die Frage, habe ich nachhaltige Biomassennutzung oder nicht? Also wenn ich jetzt in Brasilien einen kompletten Wald platt mache und dann einen Baum nutze, dann ist der natürlich irgendwo nicht mehr klimaneutral. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Wald habe, wo jedes Jahr ein neuer Baum gepflanzt wird und ich dann auch jedes Jahr einen Baum abhaue, dann habe ich ja praktisch so dann immer ein Jahr älteren Baum und nach 100 Jahren ernte ich den und die können entsprechend immer wieder nachwachsen, dann wäre das ja ein nachhaltiger Prozess. Also wir nutzen in Deutschland ja auch seit vielen Jahrhunderten Holz und die Waldmenge bleibt gleich. Also der Begriff Nachhaltigkeit kommt ja aus der Forstwirtschaft. Da hat man sich also früher dann schon mal Gedanken gemacht. Das war auch früher zum Beispiel ganz schön teilweise ein Problem. Also, weil, wenn man jetzt zum Beispiel sich Spanien anguckt, das war mal deutlich stärker bewaldet. Und wir hatten dann vor einigen Jahren auch dann viel Holz, was gebraucht wurde dann für die großen Schiffsbauten, die Schiffsflotten oder dann auch als Brennmaterial für die Metallherstellung. Und da hat man mehr abgeholzt, als nachwachsen konnte. Und das ist natürlich dann sowohl für die Natur und die Umwelt schlecht, als auch dann fürs Klima, weil das Holz, was also im Holz ist ja CO2 gebunden. Und wenn das nicht wieder nachwächst, dann landet das natürlich in der Atmosphäre. In Deutschland ist es so, dass die Menge an Holz derzeit in etwa konstant ist. Das heißt, wir schlagen und nutzen etwa so viel Holz, wie wieder nachwachsen kann. Und da kann man dann schon in etwa von der Klimaneutralität ausgehen.
Aber
Natürlich,
wie Sie
ging es
sagen.
auch besser. Wir können das Holz ja auch weiter wachsen lassen. Dann hätten wir sogar eine Klimasenke. Also wenn wir den Wald komplett in Ruhe lassen, dann würde der auch CO2 binden. Die Holzmenge würde zunehmen und theoretisch würde dann sogar CO2 aus der Atmosphäre verschwinden. Also insofern, je nachdem, wie man es macht, kann man da eine positive oder eine negative Klimabilanz beim Holz erzeugen.
Und beim Thema Holz, gerade gegenüber den brasilianischen Bauern als Beispiel, laufen wir gerne mit erhobenem Zeigefinger herum, dass die das Holz abholzen für ihre landwirtschaftlichen Zwecke. Gleichzeitig haben wir, wie Sie selber gesagt haben, schon seit Jahrhunderten bei uns den Wald reduziert, auch wenn wir ihn jetzt auf dem Niveau, wie wir jetzt es gleich halten. Und Sie sagen, Deutschland ist bei 20% Energie aus Erneuerbaren, die Welt ist bei 20%. Kann man also wirklich noch behaupten, wir sind Vorreiter?
Wie in Deutschland?
Ja.
Ja, das würde ich definitiv nicht mehr sagen. Wir waren das mal, also in den 90er Jahren, als wir die Energiewende gestartet haben. Da haben wir sehr stark Solar- und Windenergie gefördert. Wir hatten auch mal sehr viele Solarfabriken. Vor 10, 15 Jahren wurden die Hälfte der Solarmodule in Deutschland gebaut. Also da waren wir relativ weit vorne dabei. Da hat man sich aber dann vor 10 Jahren entschieden, da einen Schnitt zu machen und das Ganze sein zu lassen. Ja, jetzt sind wir, sage ich, nur im vorderen Mittelfeld, aber die Spitzenländer im Bereich Energiewende und Klimaschutz sind mittlerweile andere.
Welche sind das? Jetzt mal
ja, im
Afrika
Bereich,
außen vor, wenn wir die Wälder mal.
Genau, ja gut, Afrika, ja, die machen das ja eher unfreiwillig, weil sie sich mehr Energieverbrauch gar nicht leisten können. Man hat China gar nicht immer so auf dem Schirm. Wenn man den Ausbau erneuerbarer Energien anschaut, dann ist es schon sehr interessant, was in China derzeit läuft. Ist natürlich ein größeres Land, kriege ich immer vorgeworfen. Ja, man kann Deutschland und China nicht vergleichen. Ja, die Anzahl der Personen ist mehr als 10-mal so groß, die Wirtschaftsleistung auch nicht ganz so doll. Pro Kopf haben wir noch mehr Wirtschaftsleistung, aber je nachdem, ob man das pro Kopf oder pro Wirtschaftsleistung macht, muss man so mal 8 bis mal 20 irgendwie rechnen, was man hier in Deutschland haben. Aber die Chinesen haben letztes Jahr 50-mal so viel Windenergie zugebaut wie wir in Deutschland. Und das ist natürlich dann auch pro Kopf oder pro Wirtschaftsleistung deutlich mehr. Das heißt also, wir sehen von der Summe sowieso. Also das heißt, da wird immer gefragt, sind wir Vorreiter? Naja, wenn die Chinesen einfach 50-mal so viel bauen, das Gleiche gilt ja auch für die Solarenergie oder auch für Batterietechnologien oder auch Elektromobilität, weil die Deutschen da versuchen aufzuholen. Aber wenn die einfach diese Mengen dann auch raushauen, dann ist das natürlich auch für den Technologiestandort China eine ganz andere Dimension. Und da brauchen wir gar keine Illusion mehr zu haben, dass wir im Bereich der Photovoltaikmodulhersteller irgendwie noch zu China aufschließen können. Allein für das, was sie im eigenen Land verbrauchen, sind das schon gigantische Mengen. Pro Kopf, wie gesagt, deutlich mehr als bei uns derzeit. Und dann exportieren die noch einiges. Und deswegen ist ja sehr gut. Also China ist eines der Länder, die dafür verantwortlich sind, dass die Preise für Solarmodule zum Beispiel massiv gefallen sind. Deutschland auch. Also wir haben in Deutschland den Startschuss gegeben. Wir haben das hier in Deutschland angefangen, für viel Geld gefördert. Und als die Solartechnik dann absehbar billiger wurde, haben wir in Deutschland aufgegeben und die Technologie den Chinesen überlassen. Und die haben sie jetzt perfektioniert. Ist ja okay. Also Arbeitsteilung, ob das jetzt clever ist für den Standort Deutschland, ist eine andere Frage. Und wenn man sich so anguckt, wirklich bezüglich Klimaschutz, naja, da sind die Skandinavier natürlich traditionell deutlich besser unterwegs, also Schweden, Finnland, Dänemark, also da sind ganz andere Maßnahmen auch. Wir haben letztes Jahr eine CO2-Steuer eingeführt mit 25 Euro die Tonne. Schweden hat die schon seit über 10 Jahren, ist jetzt bei 100 Euro. Also da sehen wir, das sind ganz andere Größenordnungen. Und neu auf dem Schirm die USA. Also es ist ja atemberaubend, wie Joe Biden jetzt in den letzten Tagen auch einfach das Thema Klimaschutz vorantreibt. Er hat gesagt, er will die Fehler der Regierung Trump wieder ausradieren. Und er hat jetzt auch nicht nur das Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen, sondern auch ganz andere Punkte. Er hat dann jetzt auch dann zum Beispiel, es gibt so eine Ölpipeline, die nach Alaska, die hat er dann irgendwie gleich gecancelt. Er hat auch Bohrungen gestoppt von Öl und Gas. Und da wird noch einiges kommen. Also muss man mal schauen, wenn er das in dem Tempo weiter durchzieht, könnte USA zum Vorbild beim Klimaschutz werden, was natürlich super ist, weil natürlich die USA noch einen viel größeren Hebel haben als Deutschland. Aber dann werden wir halt weiter nach hinten durchgereicht.
Und wie Sie schon mit dem Beispiel China gesagt haben, hier in Deutschland ist ja häufig das Argument, man muss auch auf die Wirtschaft gucken, man kann nicht nur das Klima retten. Und das ist ja selbst jetzt, wenn man kurzfristig guckt oder mittelfristig, ja sogar kein gutes Argument, wenn Sie schon sagen, hey, das ist eine Zukunftstechnologie, die einfach ein Riesenmarkt sein wird und auch schon ist, und wir hängen hinterher. Was würden Sie sagen, was sind die größten Hemmnisse in Deutschland? Ist es die Politik, ist es die Wirtschaft oder ist das gar nicht zu unterscheiden?
Ach, das ist so ein Konglomerat aus allem Möglichen. Also das größte Hemmnis ist immer schon mal, wir haben das ja doch schon immer anders gemacht. Ja? Also das heißt, das ist so ein bisschen die Trägheit. Also Deutschland ist halt irgendwie, das merkt man aber vielleicht auch in der Geschichte, wenn ein Land zu reich und zu satt ist, dann verliert man auch Innovationskraft und auch die Möglichkeit, sich an Krisen und Veränderungen anzupassen. Und das scheint wohl auch schon für Deutschland zuzutreffen. Ja? Also das heißt, uns geht es halt einfach zu gut und immer wenn man irgendwas verändern will, dann sagt man, oh, könnte ja schlechter werden und dann lass mal lieber sein. Aber dass man damit am Anfang, am Ende halt seinen kompletten Wohlstand auch gefährdet, das ist den meisten gar nicht klar. Also das ist, glaube ich, mal so ein Hinderungsgrund. Also diese Skepsis auch generell irgendwas zu verändern, die schlägt einem immer dann entgegen. Ich bin ja seit 30 Jahren in dem Bereich dabei und wenn man am Anfang von erneuerbaren Energien und einer vollen Energieversorgung, dann wurde man so angeguckt wie, naja, von welchem Stern kommst du denn? Also das irgendwie, warum müssen wir denn überhaupt was machen? Wer, es funktioniert doch, haben wir schon immer so gemacht. Und genau, das ist so das Haupttotschlagargument. Dann gibt es in der Politik viele Argumente, die finden die Energiewende einfach schlecht, weil sie von der falschen Partei initiiert wurde, nicht? Also irgendwie, das heißt, wenn ich bei der CDU weit vorne bin, da muss ich das, was die Grünen vorschlagen, einfach schlecht finden. Deswegen ist jetzt auch so, dass das Wirtschaftsministerium auch schon mal prophylaktisch die Energiewende versucht auszubremsen, weil man ja im nächsten Jahr schwarz-grüne Koalitionsverhandlungen befürchten muss oder erwartet, je nachdem, wie man das sieht. Und wenn man da schon zu viel Klimaschutz macht, ja, dann die Grünen müssen ja noch mehr machen. Also man braucht mal Verhandlungsmasse. Also ganz banale politische Spielchen spielen da eine Rolle. Dann gibt es natürlich auch viele, die bei einer schnellen Energiewende verlieren. Wenn ich gerade ein neues Kohlekraftwerk gebaut habe, ist doof. Aber wenn ich jetzt irgendwelche Verträge abgeschlossen habe, um noch für 15 Jahre Kohle abzunehmen von irgendjemand, ist auch doof. Da komme ich auch nicht mehr so leicht raus. Wenn ich jetzt irgendwie Marktführer im Herstellen von Verbrennungsmotoren bin, ist eine Energiewende nicht so doll. Und das sind natürlich auch so ein bisschen die Kreise, wo die Lobbyisten dann natürlich auch wieder aufs Tablett kommen. Aber dann kommen noch ja, Leute, wir sehen ja auch generell der ganzen Gesellschaft momentan, so diese Verwerfung in Amerika natürlich ganz radikal mit dem Sturm auf das Kapitol, aber auch in Deutschland ist natürlich so Veränderungen, also Windkraftanlagen sind irgendwie so auch irgendwie Zeichen des Satans oder sowas, die muss man dann verhindern und da wird auch ganz viel Widerstand entgegengebracht und das ist natürlich dann der Reflex der Politik, dass man gleich zurückzuckt und sagt, dann mache ich lieber nichts, sonst beschwert sich wieder jemand und das ist natürlich so eine ungute Mischung insgesamt.
Sie haben ganz viele Punkte angesprochen. Ich stimme Ihnen dazu, dass die CDU nicht direkt die Energiewende fördert. Ganz im Gegenteil. Also wir hatten ja Beispiele wie den Ausbaudeckel bei den Solaranlagen, die Abstandsregelung bei den Windrädern, die in Bayern, ich glaube, noch 0,1% der Restfläche oder so bebaubar macht mit Windrädern. Diesen Kohleausstieg, da liest man jetzt ja immer wieder, dass das von der Regierung eine ganz mutige Aktion gewesen sei, den Kohleausstieg jetzt zu beschreiten. Gleichzeitig liest man dann in anderen Zeitungen vielleicht, dass es Entschädigungen gibt für Bergwerke, die eh hätten beendet werden sollen, die extra deswegen nochmal verlängert wurden. Das heißt, es gibt noch eine Belohnung dafür, dass man alte Kraftwerke weiterlaufen lässt. Ist das richtig?
Ja, man kann es am besten sehen. Es gab ja diese Kohlekommission letztes Jahr und da gab es ja, also hat man auch ein paar Umweltschützer noch
Ach
reingestellt.
nett.
Aber ja, aber dominiert hat das natürlich ganz klar so die einfach die klassische Wirtschaft, die Kohlewirtschaft und auch die Regierungsparteien. Und dann gab es aber trotzdem ein Ergebnis, denen dann auch aus welchen Gründen immer die Klimaschützer zugestimmt haben. Und in der Folge ist die RWE-Aktie, nachdem das Ergebnis verkündet wurde, gleich mal um 6% nach oben gestellt. Also insofern, die Börse hat das dann schon gleich richtig beurteilt. Genau, also RWE hat sich ja immer so angestellt, wenn das kommt, dann ist das unser Tod. Aber die Börse hat das etwas anders gesehen. Das heißt, man hat da ganz knallhart verhandelt. Die Kohle ist ja sowieso ein Auslaufmodell. Also in den meisten Ländern ist die Kohle gar nicht wirtschaftlich, was die meisten gar nicht wissen. Unter Donald Trump ist der Abbau von Kohle stärker zurückgegangen in den 4 Jahren als in Deutschland in der gleichen Zeit, obwohl er sich ja als Verfechter der alten Energien eingesetzt hat. Das liegt jetzt nicht daran, dass er heimlich Klimaschutz gemacht hat, das liegt einfach daran, dass die Technologie sich nicht mehr gerechnet hat. Das heißt also, da kann auch ein Donald Trump nichts machen. Also, und seine Wähler sind ja Kohlekumpels gewesen. Ja? Also selbst die konnte er nicht retten, weil natürlich das Gas auch in den USA viel billiger ist inzwischen als Kohle. Und dann gibt es einfach knallharte wirtschaftliche Entscheidungen. Wenn das Kraftwerk sich nicht mehr rechnet, wird es abgeschaltet. Portugal steigt dieses Jahr aus der Kohle. In Österreich haben wir, glaube ich, letztes Jahr das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet. Gut, die hatten nicht so viel, aber Spanien will auch viel schneller raus, 2025 und Deutschland noch 2038. Also das ist so Also Deutschland ist so, also was den Kohleausstieg anbelangt, wirklich so das absolut hintere Mittelfeld oder Schlusstruppe mittlerweile. Also da geht es in vielen anderen Ländern ohne Kohlebeschluss viel, viel schneller, weil der Markt das dann einfach entscheidet. Aber wenn ich dann natürlich noch mit Entschädigungen winke und sage, naja, lass mal dein Kohlekraftwerk ein bisschen betreiben noch und in 3 Jahren kriegst du irgendeine Abwrackprämie dafür, dann halten die natürlich so gerade Kohlekraftwerke, die so mit Ach und Krach noch irgendwie eine schwarze Null vielleicht abwerfen, noch am Leben, damit sie halt am Ende die Prämie abgreifen können. Und das ist irgendwie schizophren.
Das ist Wahnsinn. Aber jetzt kommt ja häufig auch das Argument, dass wir 2 Ausstiege gleichzeitig machen. Wir steigen aus Kohle aus und wir sind aus der Kernenergie ausgestiegen. Wenn Sie die Wahl hätten, was würden Sie lieber heute abstellen?
Na, braucht man nicht die Wahl. Wir sind ja auch nicht, also es wird immer gesagt, das finde ich irgendwie auch, dass da keiner widerspricht. Das ist schon wie Donald Trump, Herr Altmaier oder Frau Schulze, auch die Umweltministerin Posaun und laut raus, kein anderes Land steigt gleichzeitig aus der Kohle und der Kernenergie raus. Das stimmt gar nicht. Mhm. Also das heißt, wir haben ganz viele europäische Länder, Portugal jetzt irgendwie, wie gesagt, dieses Jahr aus der Kohle raus, Kernenergie haben die gar nicht. Also insofern, Österreich hatte mal ein Kernkraftwerk, ist raus, Italien, Belgien geht aus der Kernenergie und der Kohle raus und in den meisten Fällen ein bisschen früher. Gut, Frankreich lässt sich mit dem Kernenergieausstieg ein bisschen Zeit noch, aber es ist ja nicht so, dass wir das einzige Land sind, was das macht. Also das finde ich erstmal so eine fatale Sache und deswegen stellt sich für mich gar nicht die Frage, was ist besser? Also es ist ja die Wahl zwischen Pest und Cholera. Natürlich müssen wir beides loswerden. Und das spricht ja auch nichts dagegen, dass das funktioniert.
Sehr gut, aber da haben Sie recht. Das ist genau das, was einem immer gegenübergestellt wird nach dem Motto, das sind die 2 Optionen. Wollt ihr wirklich dann noch Atomkraftwerke haben? Und wenn man in andere Länder guckt, sieht man, hey, es geht auch anders und das nicht nur in sonnigeren Ländern. Ein Thema, was ich noch ansprechen wollte, ist die EEG-Novelle. Das ist jetzt etwas, was vielleicht etwas spezifischer ist, wo die meisten vielleicht noch nicht viel von gehört haben. Man liest viel drüber, es ist sehr umstritten. Was würden Sie sagen, wie würden Sie die EEG-Novelle bewerten?
Notenmäßig, naja, der erste Entwurf war vielleicht eine 6, jetzt kann man vielleicht eine 5 geben. Also das heißt, man hat am Anfang einen Entwurf gemacht, der war katastrophal, also das hätte noch Verschlechterungen gegenüber dem Status quo bedeutet und wir wissen ja eigentlich, wir bauen viel zu wenig erneuerbare Energien, um Klimaschutz zu schützen und den Wirtschaftsstandort Deutschland nach vorne zu treiben. Und dann hat das Wirtschaftsministerium am Anfang Entwürfe gemacht, wo man gesagt hat, oh Gott, die machen es jetzt noch schlechter. Dann hat vor allen Dingen die SPD, aber auch Teile von der CDU ein bisschen dann Sturm gelaufen, dann hat man einige Passagen verbessert. Jetzt ist vielleicht eine 5 draus geworden und jetzt möchte man im Frühjahr noch mal ein bisschen diskutieren, ob man vielleicht nicht doch ein bisschen mehr bauen kann. Dann wird vielleicht eine 5 plus draus. Aber warum ist die Note so schlecht? Wir können ja ausrechnen, welche Mengen an Solar- oder Windenergie wir zubauen müssen, um das Pariser Klimaschutzabkommen einhalten zu können. Und zu dem, was derzeit in dieser EEG-Novelle vorgesehen ist, gehen wir davon aus, dass wir ja Faktor 4, 5 bei der Windenergie mittlerweile Faktor 7 pro Jahr zusätzlich bauen müssten, um das überhaupt noch einhalten zu können. Und ja, das ist auch so ein bisschen schizophren. Man kommt sich immer vor wie auf einem anderen Stern. Also das heißt, die Wissenschaft sagt, naja gut, irgendwie um jetzt das Rennen gewinnen zu können, musst du jetzt mal spurten und mindestens mal Tempo 100 fahren. Und dann sagt jetzt die Regierung, okay, ich habe da jetzt ein Boot mir besorgt oder ein Auto, was hier Tempo 20 fährt und das wird doch auch reichen, nicht? Ja, also insofern, es ist einfach am Thema verfehlt. Also es sind ein paar Sachen drin, also die sich jetzt auch verbessern. Da kann man im Detail drüber reden, aber was hilft das? Das ist so ähnlich, wie wenn man jetzt auch bei Corona sagen würde, gut, wir machen jetzt eine Impfung, die für ein Drittel der Menschheit ausreicht und dann hören wir halt einfach auf. Das ist unser Ziel. Das ist ja ganz gut, aber damit würden wir die Corona-Krise auch nie in den Griff kriegen. Und sowas Ähnliches versucht die Bundesregierung halt bei der EEG-Novelle zu beschließen.
Würden Sie auch da sagen, dass das ein taktisches Manöver ist vor der Wahl oder ist das ernst gemeint von denen, dass das wirklich das Endresultat sein soll?
Da ist wahnsinnig viel Taktik dabei. Also man muss ja gucken, im Wirtschaftsministerium sitzen ja auch Leute, die Energiewende auch wirklich hassen und gar keinen Bock dazu haben. Die werden dann verdonnert, mach mal Energiewende und dann schreiben die erstmal ganz schlechte Sachen rein, in der Hoffnung, dass das meiste davon auch durchkommt. Also es gibt ja wirklich auch noch Leute, es gibt ja auch dann auch Medien, wenn man jetzt bei der Welt mal guckt, gibt es da auch Journalisten, die also den Klimaschutz irgendwie nicht wirklich ernst meinen und sagen, okay, muss man erstmal abwarten, ob es den Klimawandel überhaupt gibt. Und es gibt ja auch Teile auch von der CDU, es gibt ja auch den Wirtschaftsflügel, also der sagt, Wirtschaft über alles, lass uns doch Kohlekraftwerke Kraftwerke und Verbrennungsmotoren bauen, die Umwelt wird uns schon nicht um die Ohren fliegen. Ne? Also solche Meinungen gibt es ja nach wie vor und die spielen halt einfach auch eine große Rolle. Und deswegen, andere Sachen sind sicherlich taktischer Natur. Man hat die Bundestagswahl vor den Augen, wo man einfach mit den Grünen vermutlich verhandeln wird. Und da darf dann auch, also wenn die CDU ja schon das machen würde, was wir für den Klimaschutz brauchen, die Grünen müssten ja, um sich zu profilieren, noch mehr fordern. Also insofern kann man gar nicht das Nötige machen aus Sicht von einigen CDU-Leuten, weil man sonst irgendwie über das Ziel hinausschießt, was ja auch nicht schlecht wäre. Aber insofern, das sind noch so Gründe. Und ja, und dann gibt es natürlich auch ganz Gründe, naja, wenn die Grünen was fordern, müssen wir das Gegenteil fordern. Und das ist also auch die Parteitaktik und einfach dieses Lagerdenken, was man da auch in der Politik aufbaut, was einfach katastrophal ist.
Wenn Sie sagen, es gibt Menschen, die den Klima, den Energiewandel hassen und den Klimawandel verleugnen quasi. Man lebt ja immer in seiner kleinen Bubble. Also ich sehe um mich herum Fridays for Future, Scientists for Future, was Sie mit initiiert haben und viele Menschen, die sehr engagiert sind darin, ihren eigenen CO2-Fußabdruck vielleicht zu reduzieren. Würden Sie denn sagen, über die gesamte Gesellschaft in Deutschland verteilt, dass der Wille steigt dazu, jetzt auf erneuerbare Energien umzusteigen? Oder bildet das, was die CDU macht, schon den Willen der Bürger ab?
Na, ich glaube nicht, dass das, was die CDU macht, den Willen der Bürger abmacht. Es bildet vielleicht den Willen der Bürger Ü60 ab. Nee, muss man ja einfach auch mal. Es ist ja so eine Generationenfrage. Genau. Muss man ja einfach auch sagen. Wobei man da auch einigen der älteren Generation Unrecht tut. Da kenne ich auch sehr viele Leute, die da tolle Arbeit auch im Klimaschutzbereich machen. Aber klar, das ist da eine Sache, wenn man Umfragen sich anschaut, dann sieht man, dass also je nachdem, was man so fragt, also ja 20-80% eine schnellere Energiewende haben wollen. Wobei die Fragen immer so ein bisschen ambivalent sind. Wenn man sagt, wollt ihr eine schnelle Energiewende, dann sagen irgendwie 80% ja. Und genau, würdet ihr deutlich mehr Geld für Energie ausgeben, dann sagen 80% nein. Also das ist immer so ein bisschen schwierig, da dann den Weg zu finden. Aber die Bereitschaft ist natürlich in den letzten 2 Jahren erheblich gestiegen. Das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, wenn man auch noch gut kommuniziert, dass wir natürlich am Anfang ein bisschen was investieren müssen, aber dass das natürlich für den Standort Deutschland, für den Wirtschaftsstandort, auch für uns insgesamt, auch für die Job, also wir schaffen ja dann auch Jobs im eigenen Land, also das natürlich auch viele Vorteile hat, wenn wir die Energiewende machen und nicht nur immer die Kosten, die einige immer dann so aus dem Hut zaubern, sagen, guck mal, wie teuer es wird, ja, aber wir kriegen ja auch was dafür. Das ist ja immer, das wird dann immer verschwiegen. Also ich glaube, wenn man das wirklich gut kommuniziert, dann haben wir Mehrheiten von 80%. Und natürlich haben wir aber auch Leute, die sagen, okay, irgendwie ist mir vollkommen wurscht, ob das Klima kollabiert, ich will die Windkraftanlage nicht sehen. Diese Leute gibt es natürlich. Und diese Widerstände, also als Wissenschaftler, wenn ich jetzt irgendwie sehe, auch mit welchen Widerständen auch gegen Corona jetzt irgendwo, man kann jetzt über die Politik sagen, da die hat auch nicht viel falsch gemacht jetzt bei der Corona-Politik. Man kann sich über die einzelnen Maßnahmen ja streiten, aber dann irgendwie anzufangen, dass da irgendwie Bill Gates die Leute anfängt zu chippen und deswegen eine Weltverschwörung unterwegs ist, klar, aber das gibt es auch im Bereich des Klimawandels oder der Energiewende, Leute, die irgendwo auf einem komplett anderen Stern leben, aber die gibt es halt in der Demokratie und damit muss man dann am Ende auch leben. Aber genau das Problem ist, das ist halt eine laute Minderheit immer, das ist immer das Problem. Also gefühlt ist ja auch so, dass diese laute Minderheit in Deutschland ist, wir es immer zulassen, dass diese Minderheiten auch den Diskurs verschieben. Also es war ja auch zum Beispiel bei der Flüchtlingskrise so, schauen, da waren ja 5000 Rentner, die in Dresden demonstriert haben. Ja, und das hat dann die Bundespolitik so weit getrieben, dass es ja fast die Regierung zerrissen hätte. Bei Umfragen waren ja immer noch deutlich die Mehrheit dafür, dass man sagt, okay, also ein freundlicherer Kurs ist schon okay. Und das Gleiche sehen wir jetzt bei Corona, dass wir also jetzt bei der zweiten Welle die Politik auch so extrem gezögert hat, weil die natürlich auch Angst hatte vor den Corona-Gegnern und gerade jetzt auch in den neuen Bundesländern, also die es jetzt besonders getroffen hat, Sachsen oder wo man der Ministerpräsident erst für, ja, lasst uns öffnen und egal und sonst irgendwie und erst als die Zahlen katastrophal waren, hat er komplett umgeschwenkt. Also wo man so sieht, dass man auch Angst hat vor diesen kleinen Minderheiten, die lautstark auf die Straße gehen und das dominiert und das Gleiche haben wir im Klima- oder Umweltschutz. Also wenn da irgendwelche Bürgerinitiativen gegen Windräder sind, ich habe Gespräche geführt, da musste ich dann erstmal fragen, wer ist das jetzt? Ist der von der AfD oder der CDU? Also das heißt, die nehmen dann sehr schnell die Positionen auch ein, weil sie sich davon versprechen, wiedergewählt zu werden. Das ist schon fatal.
Und gerade dieser Blick auf den Konsumenten, auf den einfachen Bürger, in Anführungszeichen mal gesagt, wird ja auch gern von der Politik genommen. Da wird dann halt gesagt, hey, solange der Konsument Avocados für 99 Cent kaufen möchte, gibt es die Avocados für 99 Cent. Und solange Nachfrage nach Flügen für 19 Euro ist, gibt es Flüge für 19 Euro. Ich finde dieses Argument, das Abwälzen auf den Konsumenten immer ein bisschen schwierig, weil man da natürlich nicht volkswirtschaftlich guckt, sondern jeder guckt erstmal auf seinen eigenen Vorteil, solange es diese Optionen noch gibt.
Ja, aber es ist auch wieder absurd. Ich meine, ich habe auch keinen Bock, mal in der roten Ampel stehen zu bleiben. Es ist auch viel bequemer, wenn ich durchfahren kann. Trotzdem mache ich das, weil es halt eine Strafe auch gibt. Also das wird ja auch durchgesetzt. Das heißt, es gibt ja in vielen Bereichen Regeln. Oder irgendwie Brandschutz ist ja auch manchmal lästig irgendwie, dass man irgendwie, der ganze Flughafen hier in Berlin hat da ja Jahrzehnte länger gedauert. Oder wir müssen uns in Privathäusern einen Feuerlöscher für 100 Euro kaufen. Kann ich auch für einen Urlaub fahren? Ja, also das heißt, es gibt einfach auch Regeln, die dann da sind und die auch Sinn machen dann am Ende, weil es einfach für die Allgemeinheit auch gut ist. Und dann muss man einfach auch mal abwägen und sagen, okay, also wenn ich bei einer roten Ampel stehen bleibe und akzeptiere, dass ich da einige 100 Euro zahle, wenn ich drüber fahre, weil ich ja Menschenleben gefährde, dann gilt das in anderen Bereichen ja auch. Also beim Klimaschutz, wenn ich weiter in Urlaub fliege, dann irgendwie habe ich auch ein Risiko, dass dann also hier einiges passiert. Und deswegen muss man es entweder unter Strafe stellen oder verbieten, wie es bei der Ampel halt auch ist. Also ich denke mal, dann ist das so. Ich meine, klar, es gibt ganz viele Leute, die sich auch aufgeregt haben, als die Gurtpflicht gekommen ist oder als wie gesagt, dann bei Ampeln Tempo 50 in der Stadt war mal ein Riesenthema. Ne? Also das heißt,
kenn ich gar nicht mehr.
Ja, 50er, also das ist auch schon okay. Vor meiner Zeit gewesen, habe ich mal nachgelesen. Aber damals gab es freie Fahrt in der Stadt, ja. Und dann irgendwie durfte man da durchbrettern und dann musste man ein Tempolimit einführen, also nicht Tempo 30 oder so, ne? Also Tempo 50. Und das sind so Themen, wo dann immer schwierig ist. Und heute ist das eigentlich akzeptiert und keiner würde jetzt fordern, dass wir irgendwie Tempolimit aufheben in der Stadt und jeder fahren kann, so schnell er will, weil wir wissen, dass dann die Todeszahlen nach oben gehen.
Aber Tempolimit ist das beste Beispiel. Das haben wir gerade mal wieder seit Jahrzehnten eigentlich, die Diskussion auf Autobahnen.
Auf Autobahnen, klar, gut.
Genau. Ja. Und auch da ist ja, ich glaube, die Mehrheit der Bevölkerung ist sich bewusst, dass man damit Leben retten würde. Aber trotzdem traut es sich zumindest die derzeitige Regierung nicht, das durchzuführen, weil sie auch da sich wieder Sorgen macht, ihre Stammwählerschaft zu verprellen.
Genau, also bei Umfragen ist es immer so 50-50. Also es ist schon da auch ein bisschen schizophren. Ich kenne auch Leute, die in der Klimabewegung aktiv sind, aber gegen das Tempolimit sind, weil sie gerne 150 fahren. Das ist, glaube ich, so das deutsche Phänomen. Also in Amerika kann ich die Waffen Besitze nicht abschaffen, nicht, weil einfach da die Widerstände über alle Parteien hinweg sind. Das ist irgendwie ein Recht, was alle als irgendwie Naturrecht ansehen. Und in Deutschland ist es halt das Tempolimit. Also ich meine, Amerika ist ja genauso schizophren, dass man da irgendwie, jeder kann mit Maschinengewehr rumlaufen und hier darf halt jeder 250 auf der Autobahn fahren. Das ist beides wahrscheinlich ähnlich gefährlich. Und das ist halt irgendwo ein kulturelles Problem, was wir hier in Deutschland haben und nur schwer gelöst kriegen. Aber das Tempolimit wird kommen. Mit dem Elektroauto macht es gar keinen Sinn mehr, 250 zu fahren. Und in 10 Jahren werden wir auch nur noch Elektroautos haben. Und dann wird der Widerstand gegen das Tempolimit auch irgendwann bröckeln. Was gut ist, weil wir dann 200-300 Menschenleben im Jahr retten können, die also einfach sinnlos sterben.
Dann lassen Sie mich noch eine letzte Frage zur Politik stellen, dann kommen wir mal zu den Lösungen. Wenn wir schon die ganze Zeit über die CDU sprechen, eben auch über die AfD, welche Parteien sind denn wirklich grün? Also es gibt eine, die hat es im Namen. Als wie grün würden Sie die bezeichnen?
Also so eine Partei besteht ja aus mehreren Flügeln. Also es gibt Leute von den Grünen, mit denen man redet, wo man sagen kann, ja, also die haben es wirklich verstanden, was wir für den Klimaschutz machen müssen. Und dann gibt es noch die anderen, die sagen, naja, Realpolitik können wir leider nicht umsetzen, weil wir haben ja nicht die Mehrheit und dann lass uns doch irgendwie das machen, was geht. Ist immer so ein bisschen blöd, ne? Wenn man jetzt auf dem Boot sitzt, das gerade untergeht und dann sagen die einen, gut, ich habe einen Plan, wie wir alle retten können und dann sagen die anderen, naja gut, aber der Kapitän macht da nicht mit und dann lass uns doch lieber mal nur so viele retten, wie wir jetzt glauben, irgendwie was funktioniert. Also das ist so ein bisschen so das Bild, was ich dann immer vor Augen habe. Natürlich müssten wir eigentlich schauen, alle zu retten, aber das ist auch bei den Grünen nicht mehrheitsfähig, dass man wirklich die Positionen durchsetzt, die zum Beispiel für das Pariser Klimaschutzabkommen fähig sind. Also ich erwarte, wenn wir schwarz-grüne Koalitionsverhandlungen haben, dass die Grünen dann auch Gegengeständnisse machen und einfach gerne in die Regierung wollen und sich dann auch selber einreden, wenn wir jetzt nicht in der Regierung würden, wäre es ja noch schlechter, nicht? Also es stimmt vielleicht auch, aber ist ja dann immer wie beim Boot. Also wenn ich dann halt nur die Hälfte nachretten kann, gut, dann kann man immer sagen, okay, immerhin. Aber wenn es eine Chance gibt, alle noch zu retten, dann sollte man die entsprechend wahrnehmen. Da bin ich mir bei den Grünen auch skeptisch. Also man sieht es in Baden-Württemberg zum Beispiel, nicht? Also
ja.
Die Grünen in Baden-Württemberg machen eine Politik, also die unterscheidet sich ja kaum von der CDU. Ein bisschen Symbolpolitik, da mal ein bisschen Baupflicht für Solaranlagen, aber wenn man so anschaut, da ein paar Ladesäulen, ja, aber das ist irgendwie nicht das, was wir für den Klimaschutz bräuchten. Also deswegen, da ist schade. Die Linken machen eine ganz gute Figur noch, auf alle Fälle. Die sehen sich ja auch eher in der Opposition, können dann auch besser fordern. Müssen sich jetzt nicht koalitionsfähig halten mit der CDU. Also insofern sieht man da manchmal sogar bessere Forderungen als von den Grünen. Und das sind dann die beiden Parteien im Bundestag, die zumindest mal, den man, also wenn sie allein Regierung machen würden, zutrauen würde, dass sie annähernd in den Bereich kämen, was man für den Klimaschutz brauchen, aber die ja, im Hinblick auf mögliche Koalitionen auch das ziemlich schnell wieder aufgeben.
Also wäre für den Klimawandel quasi Rot-Rot-Grün die nächste bessere Lösung?
Habe ich auch mit einigen Leuten geredet, die sagen, also das ist, also erstmal will das keiner von den drei Parteien.
Das stimmt.
Das heißt, die würde wahrscheinlich auch nicht lange halten, die Koalition. Und das Zweite ist, dass da die SPD natürlich mit am Ruder ist. Und wenn man jetzt sich anschaut, was die SPD macht, also gerade in Bezug jetzt auch auf der Nord Stream 2 Pipeline, also Frau Schwesig in NRW, nicht mehr in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, genau. Das ist auch nicht deutlich besser als das, was die CDU machen würde. Da sieht man manchmal überhaupt gar keinen Unterschied. Es gibt ein paar gute Leute bei der SPD, aber es gibt auch ganz viele. Also ich meine, irgendwie, wenn man sich Herr Schröder und Gazprom anguckt, das ist auch mal SPD gewesen, nicht? Und auch der ganze Kohleflügel von der SPD. Also deswegen glaube ich auch nicht, dass eine rot-rot-grüne Konstellation also wirklich von vornherein. Es wird deutlich besser wahrscheinlich werden als bei Schwarz-Grün, wenn man regierungsfähig überhaupt ist und sich nicht an anderen Punkten zerstreitet und dann am Ende doch nichts rauskommt.
Das stimmt dann jetzt ja erstmal nicht so sonderlich optimistisch, dass man sagt, Schwarz-Grün ist noch die beste Wahl, also die realistischste Wahl und wird dann allerdings auch eher ein Kompromissangebot logischerweise sein. Glauben Sie noch dran, dass wir zumindest das Deutschland-Ziel einhalten mit 2030 klimaneutral?
2050,
Entschuldigung. Ja, genau. Das wär schön, 2030.
Ja, genau, 2030, deswegen habe ich gestutzt, das wäre also super, weil wir dann natürlich irgendwie Vorreiter werden.
Ja.
Ich glaube, es wird sich in den nächsten 2-3 Jahren richtig viel passieren. Nicht, weil wir jetzt irgendwie tolle Politiker hätten, die das durchsetzen, sondern weil der Druck von außen einfach steigen wird. Also wir haben auf der einen Seite jetzt die Amerikaner, die, also Joe Biden marschiert da durch. Also ich gucke jedes Mal freudig irgendwie, was da wieder Neues beschlossen wurde, auch mit einem sehr, sehr schnellen Tempo. Also was da an Gesetzen gemacht wird, sehr, sehr interessant. Mal gucken, ob er das durchhält oder irgendwann sich auch die Zähne ausbeißt. Aber wenn der das irgendwie auch nur ansatzweise in den nächsten 2 Jahren, hat er ja auch die Mehrheit in beiden Kammern im Kongress. Also wenn der da in den nächsten 2 Jahren richtig Nägel mit Köpfen macht, dann könnte da richtig was abgehen. Und natürlich setzt das auch Deutschland unter Druck. Also das heißt, wir werden ja keine Braunkohlebagger exportieren können oder irgendwelche ollen Dieselmotoren, die werden irgendwann, die kauft keiner mehr. Und deswegen werden wir natürlich auch wirtschaftlich unter Druck setzen. Und das merkt man mittlerweile auch. Das ist ja so ein bisschen schizophren. Also früher stand ja immer die Wirtschaft auf der Bremse. Und das ist lieber nicht so viel Klimaschutz, das können wir uns gar nicht leisten. Und nun gibt es größere Bereiche der Wirtschaft, auch der klassischen Wirtschaft, die sagen, ja, liebe Regierung, macht mal ein bisschen mehr Klimaschutz. Und das ist schon interessant. Also das Ganze bricht so ein bisschen auf. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wenn wir eine ganz andere Personalkonstellation haben, so die etwas ollen, da rausgehen bei der CDU und die halt auch nicht mehr können, weil ich meine, das ist ja auch Gesichtsverlust, nicht? Wenn Herr Altmaier jetzt sagt, okay, irgendwie meine Politik der letzten Jahre war halt Mist, wir machen jetzt mal 100 U-Turn um 180 Grad, weil ich habe mir gerade überlegt, das ist anders, ist ja auch blöd. Also da muss man eine ziemliche Größe haben und das haben offensichtlich die Politiker, die wir haben, in der Sache nicht. Also das heißt,
weiß man nie. Also bei der CDU, Angela Merkel hat ja auch die Atommeiler gerade verlängert und dann war Fukushima und zack hat sie sich um 180 Grad gedreht. Also die CDU ist ja nicht unbekannt dafür, auch mal opportunistisch zu agieren.
Ja klar, also Frau Merkel fährt immer auf Sicht und ist da auch pragmatisch und ja, sie guckt halt, was möglich ist. Also sie hat halt leider auch keine Visionen, die sie versucht durchzuboxen. Also das wäre halt mal wichtig beim Klimaschutz, nicht? Also deswegen, also sie macht halt das Mögliche. Ich glaube, wenn man sie machen lassen würde, ohne Widerstände, würde sie auch mehr tun. Aber das kriegt sie nicht ohne Probleme durch und dann begnügt sie sich halt mit dem, was machbar ist. Und aber da sieht man halt, also ich glaube, an Herrn Altmaier, der könnte schon mehr. Das ist schon interessant, wenn man auch dann sieht, was er so auf Twitter loslässt, dass das schon ja, also teilweise dramische Züge hat, dass man also auch hier wirklich Sachen schönredet, schön ja, lügen will ich jetzt gar nicht sagen, aber also die Wahrheit sich so zurechtbiegt, auch was den Klimaschutz anbelangt, also immer nur praktisch irgendwas rauspickt, was positiv ist und alles, was nicht klappt, verschweigt. Gut, das ist das Wesen der Politik, aber das hat er halt schon wirklich zur Perfektion getrieben und damit ist er so beschäftigt, dass er sich gar nicht überlegt, was eigentlich nötig wäre. Es ist keiner da, der irgendwie eine Agenda oder ein Ziel oder einen Plan hat. Das heißt, man fährt auf Sicht und dann setzt man das durch. Und wenn jetzt der Fokus ein bisschen mehr Klimaschutz ist, dann sagt man, okay, dann machen wir halt so viel, wie nötig ist, um keine Wählerstimmen mehr zu verlieren. Ja. Und dann passt man sich so ein bisschen an. Aber es ist ja keiner, der sich mal hingesetzt hätte und gesagt, das brauchen wir und das müssen wir halt auch tun. Es ist ja, wenn ein Haus brennt, dann muss man halt irgendwann mal auch anfangen zu löschen und nicht zu sagen, okay, wenn die Bevölkerung will, dass wir löschen, schütten wir halt mal einen Eimer mehr rein, aber wissen auch, dass es trotzdem abbrennen wird.
Dann lassen Sie mich doch mal den Begriff Vision als Übergang nehmen, den Sie gerade so schön eingeworfen haben. Ich stelle Ihnen mal die Frage, die Ihnen wahrscheinlich schon tausendmal gestellt wurde. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, wir starten heute, weil in der Vergangenheit können wir leider nicht mehr starten, wie würden Sie den Klimawandel gestalten? Das heißt, welche Energiequellen würden Sie treiben und in welchem Anteil?
Wir wissen, was wir in Deutschland ausbauen können. Also es gibt verschiedene erneuerbare Energien. Das ist die Biomasse, die Wasserkraft, die Geothermie. Die sind alle begrenzt. Also das heißt, entweder sind die sehr teuer oder wir haben begrenzte Potenziale. Bei der Wasserkraft fehlen uns die Berge. Also da haben wir hier in Berlin ist halt nicht viel. Und das bisschen, was wir in Bayern haben, damit können wir Deutschland nicht versorgen. Biomasse ist halt auch ein dicht besiedeltes Land. Da wächst nicht so viel nach. Geothermie müssen wir tief bohren, ist zu teuer. Solarthermie kann man noch machen, ist aber auch deutlich teurer als die Photovoltaik. Und dann bleiben eigentlich zwei Technologien, das ist die Photovoltaik und die Windenergie. Das heißt also, die meisten Studien sagen, dass wir so 70-80% unserer künftigen Energie mit Solar- und Windenergie decken müssen. Und da geht eigentlich kein Weg vorbei. Entweder machen wir das hier in Deutschland mit Solar- oder Windenergie oder wir müssen das importieren. Die Importlösung hat viele, viele Nachteile. Deswegen würde ich dafür plädieren, es wirklich mit möglichst viel Wind und Solar in Sonne in Deutschland dann zu machen.
Ist es denn realistisch, das liest man mal wieder, ist es realistisch, nur mit Wind und Solar in Deutschland den steigenden Energiebedarf zu decken, wenn wir sagen, dass alle nur noch mit dem mit E-Autos fahren und allgemein der Energiebedarf immer weiter steigt?
Na, der sinkt ja durch die E-Autos, das ist den meisten ja gar nicht klar. Also ein Elektroauto hat ja einen besseren Wirkungsgrad als ein Verbrenner. Das heißt also, so ein Dieselauto ist ja eine bessere fahrende Heizung. Braucht man ja nur dann mal dann nach dem Autofahren, einer längeren Autofahrt irgendwie die Hand auf die Motorhaube zu legen, dann merkt man das. Da vernichten wir ja 2/3 der Energie. Beim Elektroauto brauchen wir halt, wie gesagt, 1/3 der Energie. Das heißt, wenn ich vom Verbrenner umsteige auf das Elektroauto, spare ich erstmal 2/3 an Energie. Aber ich muss natürlich das Öl durch Strom ersetzen, also durch Sonne und Wind. Wenn wir klimaneutral werden wollen und wir bleiben beim Verbrenner, dann müsste ich ja aber auch das Benzin und Diesel ersetzen. Und da gibt es dann Möglichkeiten, wie man über Wasserstoff und sonst irgendwie sich dann Derivate aus Benzin, aber da würde der Stromverbrauch richtig explodieren. Also das heißt, das Elektroauto ist dann schon aufgrund der Effizienz eine sinnvolle Sache. Aber natürlich ganz klar, der Strombedarf wird steigen. Also wir brauchen halt noch mehr Solar- und Windräder. Wir wissen, dass wir in etwa in Deutschland die Hälfte mit Wind machen können. Also mehr wird nicht gehen, weil dann auch wirklich dann die Standorte, die wir erschließen können, die auch noch ausreichend Abstände, wir wollen ja niemanden Windrad auf die Terrasse stellen, also da sollen ja schon Abstände zu den Häusern bestehen bleiben, vernünftige, nicht so wie in Bayern, dass man also irgendwie die Windräder dann nicht mehr sehen kann und ja, nur noch 3 aufgestellt werden, aber ein sinnvoller Kompromiss. Und wenn man das dann einhält, dann kann man etwa 2% der Landesfläche mit Windrädern bestücken. Die Nordsee kann man noch halbwegs zustellen und dann kommt etwa die Hälfte an Windstrom raus und die anderen, was noch fehlt, kann man sehr gut mit der Solarenergie machen. Bei der Solarenergie kann man relativ viel aufbauen. Also wenn man theoretisch alle Äcker zustellen würde, dann können wir auch 3, 4, 5-mal so viel Energie liefern durch die Photovoltaik, wie wir brauchen. Aber Solarstrom gibt es halt im Wesentlichen im Sommer. Im Winter haben wir da halt ein Problem und deswegen brauchen wir eine Kombination aus Sonne und Wind.
Ist es denn, wenn man an Photovoltaik und Batterien und sowas denkt, laufen wir da an das nächste Ressourcenproblem mit Lithium, Silizium oder ähnlichen Stoffen, wo wir sagen, das ist ebenfalls endlich und da haben wir dann auch dasselbe Problem am Ende wieder?
Ja, generell machen wir eine Materialschlacht ja schon immer, nicht? Also wir haben jetzt 7 Milliarden Menschen, 7,5 und wenn wir jetzt allen irgendwie die gleiche Autodichte zum Beispiel zukommen lassen wollten, wie wir in Deutschland haben, müssen wir nochmal 3 Milliarden Autos bauen. Also da fängt schon an beim Stahl und beim Kunststoff. Ja. Also da ist ja gar nicht mal irgendwie Lithium oder Silizium. Das heißt also, wenn wir einfach diesen ex-ausufernden Wohlstand, oder Wohlstand kann man ja schon gar nicht mehr sagen, wenn wir diese Konsum- und Wegwerfgesellschaft, wie wir sie derzeit haben, auf den Rest der Welt übertragen würden, dann werden wir überall an Ressourcengrenzen stoßen. Da brauchen wir gar nicht uns die Energieversorgung anschauen. Das heißt, wir müssen erstmal lernen, auch wieder intelligenter mit Ressourcen umzugehen. Das heißt also, dass wir auch dann uns überlegen, dass wir weniger Autos haben, weil allein die Herstellung von den Autos, egal ob es Verbrenner oder Elektroauto ist, wird ein Problem sein. Und eigentlich muss ja das Ziel sein, von A nach B zu kommen und nicht unbedingt ein Auto zu besitzen. Ja, deswegen muss man einfach sich dann erstmal darauf zurückbesinnen, was will ich denn? Und da ist zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr oder das Fahrrad oftmals eine bessere Wahl als das eigene Auto. Und natürlich für den Rest wird es schon irgendwie funktionieren, aber natürlich müssen wir die Materialien gewinnen. Wir brauchen natürlich Stahl, wir brauchen Silizium für die Solarzellen, wobei die Quelle für Silizium ist Quarzsand, also da mache ich mir am wenigsten Sorgen eigentlich drum. Und wir brauchen auch viele Batterien auf der Basis von Lithium. Auch das wird reichen, aber wir müssen natürlich die Rohstoffe der Natur abtrotzen, wie wir das schon immer machen. Und es wird weiterhin einen Eingriff geben, also einen sichtbaren Eingriff auch in die Natur. Das prangern einige an. Schaut euch mal das Elektroauto an, ist ja auch nicht besser. Doch, es ist besser, aber es hat natürlich auch einen größeren Fußabdruck. Also das Beste wäre natürlich irgendwie gar kein Auto. Das heißt, diejenigen, also das ist ja das Schizophrene, man schimpft dann immer und sagt, oh, guck mal, das Elektroauto hat auch einen größeren ökologischen Fußabdruck und deswegen fahre ich Diesel, der dann noch einen größeren hat. Ja, also dann wäre natürlich die wirklich logische Konsequenz, das Auto abzuschaffen. Den Sprung schaffen die Leute dann auch nicht. Wir haben ein Problem, ja, aber es ist ein lösbares Problem. Also nach unseren Rechnungen reichen die Rohstoffe schon, die wir haben. Aber ja, es ist natürlich schon eine ganz schöne Materialschlacht, auch hier klimaneutral zu werden.
Und jetzt mal vom absoluten Laien gefragt, wenn wir beim Begriff Problem sind, das, was auch häufig als Problem genannt wird, ist ja das Problem der Energie, der Stromlasten, dass wenn alle um 18 Uhr ihr E-Auto zu Hause anschließen, dass dann das Netz überlastet wird. Wie, jetzt wirklich vom Laien gefragt, wie umgeht man das? Geht man da an dezentrale Speicherlösungen ran oder wie geht man das an?
Nein, ich muss ja nicht um 18 Uhr mein Auto dann an die Steckdose machen und um 18.05 Uhr ist es wieder voll und ich kann losfahren. Das ist also, die meisten glauben ja, weil sie irgendwie ein Benzinauto vorher gehabt haben, was man in 5 Minuten volllädt, dass ich mein Elektroauto auch wieder in 5 Minuten vollladen muss. Und am liebsten hätten alle eine Schnellladesäule bei sich im Carport. Und dann komme ich um 18 Uhr an, stecke das Kabel ein, um 18.05 Uhr ist das Auto wieder komplett voll beladen und dann fahrbereit. Das ist ja, die brauche ich ja gar nicht. Also das heißt, da reicht eine ganz normale Haushaltssteckdose, da stecke ich das Auto an und das steht ja dann 10 Stunden rum. Und dann kann man das ja laden und dann kann man auch die Ladeströme der Autos sehr, sehr gleichmäßig verteilen. Und man kann das auch, die Batterien sind ja relativ groß, da kann man dann auch Intelligenz in die Systeme reinbringen anhand des Terminkalenders. Das kann man koppeln mit dem Auto. Mein Auto weiß, wo ich die nächsten 3 Tage hin will und dann kann man auch sagen, okay, nee, heute laden wir mal nicht. Der Strom wird dann auch, wenn zum Beispiel wenig Sonne scheint, irgendwann mal deutlich teurer sein. Lass uns lieber mal bis morgen warten. Da kostet der Strom dann die Hälfte, weil da wieder die Sonne scheint. Und dann kriegen wir da auch sehr intelligente Systeme realisiert. Da basteln wir im Ingenieurbereich dran und das sind ja auch dann Exportschlager, die wir machen können. Also insofern sehe ich bei dem Elektroauto eher eine Chance. Also ich selber habe auch ein Elektroauto. Bei mir stammen letztes Jahr 70% des Fahrstroms von der eigenen Solaranlage über das ganze Jahr gemittelt. Meine Ambition ist es, dieses Jahr auf 80% zu kommen. Und da geht es nur darum, wirklich das Auto clever zu laden, also wirklich dann nur möglichst dann zu laden und wenn der Solarstrom da ist. Und es funktioniert auch relativ gut und da gibt es mehr Chancen als Risiken eigentlich.
Sie haben eben schon das Wort Wasserstoff kurz genannt. Das wird ja auch häufig als Alternative zum E-Auto genannt. Da kommt man jetzt als Laie gar nicht mehr durch über grünen, blauen, grauen und türkisen Wasserstoff. Vereinfacht gesagt, wie würden Sie zum Wasserstoff stehen? Sie haben eben schon gesagt, dass ein Wasserstoffauto weniger energieeffizient wäre oder weniger gut fürs Klima als ein E-Auto.
Ja, Wasserstoff heißt immer, ist ja Champagner der Energiewende. Also müssen wir einfach gucken. Das heißt also, Champagner hat ja auch eine Berechtigung in der Nahrungskette, aber halt natürlich nicht als Grundnahrungsmittel. Und deswegen wird man den Wasserstoff immer dort einsetzen, wo es keine Alternativen gibt, weil es halt einfach die Herstellung von Wasserstoff wird auch in 20 Jahren noch relativ vergleichsweise teuer sein. Das heißt also, ein Wasserstoffauto braucht einfach für die Herstellung des Wasserstoffs 3-mal so viel Strom, als wenn ich jetzt ein batterieelektrisches Auto betanke. Und dann wird er natürlich auch mindestens 3-mal so teuer bleiben. Und deswegen, also Wasserstoff sollte dort eigentlich nur zum Einsatz kommen. Wir werden ihn brauchen, aber die Illusion, dass jetzt der Wasserstoff vom Himmel fällt und alles ist gut, das ist eine Illusion, weil der Wasserstoff muss halt erstmal hergestellt werden. Diese Herstellung ist mit vielen Verlusten behaftet. Man hat dann auch sehr viel Aufwand. Man muss auch natürlich erstmal die ganzen erneuerbaren Energien dazu aufbauen, um überhaupt die Mengen an Wasserstoff erzeugen zu können. Ich brauche Süßwasser dazu. Dann sagen, dann lass uns doch nach Marokko gehen. Ja, was haben die dort? Natürlich erstmal kein Süßwasser. Da muss ich noch eine Meerwasserentsalzungsanlage hinstellen. Je weiter man drüber nachdenkt, desto komplexer wird das. Und das heißt, der Wasserstofffahrt, der wird zwar gerne gehypt. Das ist so für die Bundesregierung so eine Ausrede nach dem Motto, naja, wir schaffen es zwar jetzt nicht in Deutschland, aber wir importieren jetzt einfach den Wasserstoff und dann ist alles gut. Deswegen wird das auch derzeit gehypt und mit viel Geld richtig zugeschüttet im Prinzip der Markt. Einige Bereiche davon machen Sinn, andere sind komplett sinnbefreit. Da wird einfach so mit einer Schrotflinte schon nicht mehr, so mit einer Schrotkanone praktisch darauf geschossen, so nach dem Motto, naja, das wird schon richten. Wasserstoff ist, wie gesagt, der Champagner der Energiewende. Ganz, fand ich einen ganz guten Spruch und dann kann man sich einfach überlegen, also da, wo Champagner Sinn macht, macht auch Wasserstoff Sinn und für die anderen Bereiche als Grundnahrungsmittel, also für das PKW, für den PKW, für das Heizen des Einfamilienhauses eher nicht.
Sehr schön. Wir hatten gesagt, dass Sie ungefähr eine Stunde Zeit haben, deswegen lassen Sie uns einmal noch kurz zur letzten Lösung, sage ich mal, springen. Das Thema CO2-Entnahme aus der Atmosphäre wird ja viel gehypt. Mhm. Ich glaube, gerade diese Woche hat Elon Musk wieder einen Wettbewerb ausgeschrieben über 100 Millionen Euro. Hatte er auch schon mal mit einem niedrigeren Betrag gemacht, um neue Lösungsansätze zu finden. Wie bewerten Sie die Lösungsansätze zur CO2-Entnahme und unterziehen Sie dem Ganzen mal einen Realitätscheck? Würden Sie sagen, das ist die Zukunftsoption?
Naja, ich bin relativ skeptisch. Also egal, was ich mache bei der CO2-Entnahme, es kostet am Ende Geld. Ja, und jetzt haben wir ja die Riesendiskussion, warum haben wir keine schnelle Energiewende, weil die angeblich zu teuer ist. Und wir wissen, dass also das Rausholen von CO2 mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit auch in 50 Jahren noch teurer sein wird als das Vermeiden des Ausstoßes des CO2s. Und dann ist es ja irgendwie absurd, dass wir sagen, okay, wir stoßen jetzt CO2 in die Atmosphäre aus. Die Vermeidung über erneuerbare Energien wäre zwar viel billiger, aber unsere Kinder in 30, 40 Jahren holen das fürs Dreifache an Geld halt wieder raus. Und deswegen bin ich da relativ skeptisch. Die werden ganz andere Sorgen haben. Die müssen Deiche bauen, die müssen gucken, dass sie irgendwie die zusammenbrechende Nahrungsmittel- und Trinkwasserversorgung flott kriegen. Ist die Frage, ob sie es überhaupt noch leisten können, dann, wenn die Klimaprobleme alle auftreten, da CO2 wieder rauszuholen. Es kann sein, wenn der Leidensdruck so groß ist geworden ist durch die Klimakrise, dass man sich dann zusammentut und sagt, kostet es, was es wolle, lass uns das CO2 wieder rausholen. Also das kann durchaus passieren. Aber wie gesagt, angesichts der heutigen Politik bin ich da relativ skeptisch. Die billigste Methode, CO2 rauszuholen oder eine einfachste, sage ich mal, billigste weiß man noch nicht, wäre einfach Bäume anzupflanzen. Also was weiß ich, wir machen einen großen Wald, dann hauen wir die Bäume um, schmeißen die Braunkohlegrube, schütten da irgendwie eine Folie, machen eine Folie drüber und dann bauen wir wieder neue Bäume an. Dann würden die Bäume ja das CO2 binden und das landet dann über die Jahre wieder in der Kohlegrube, wo wir es rausgekratzt haben. Aber auch das würde natürlich richtig viel Geld kosten. Kann man natürlich noch technische Maßnahmen machen, aber diese ganzen CO2-Rausholungsmethoden sind ungleich teurer, als es zu vermeiden. Und dann wäre es doch einfach viel cleverer, wenn wir sagen, okay, wir wissen, dass eine erneuerbare Energieversorgung auf der Basis von Solar- und Windenergie, die wir so schnell wie möglich aufbauen, viel, viel billiger ist, als jetzt Kohle zu verbrennen und nachher das CO2 rauszuholen. Warum machen wir denn nicht das, was naheliegend ist, was uns heute auch Vorteile bringt? Die Verbrennung von weiteren fossilen Treibstoffen hat ja nicht nur Klimaschäden, ja auch Gesundheitsschäden und sowas. Also wir vermeiden da diesen ganzen Rattenschwanz heute schon für weniger Geld. Das ist doch der viel cleverere Weg.
Da stimme ich Ihnen absolut zu, aber es ist vielleicht der politisch einfachere Weg zu sagen, hey, wir geben jetzt ein paar Milliarden Euro aus, weil was sind denn Milliarden Euro heute in der Kommunikation? Als Bürger hört man immer wieder hier eine Milliarde, ja. da eine Milliarde. Ist das nicht, und gleichzeitig müsste ich dann meinen Lebensstil in Anführungszeichen nicht so einschränken, wie wenn ich klimaneutral leben wollte.
Ja, man muss immer gucken, das meiste sind ja Feigenblätter, die dann sind. Also wir hatten ja auch schon mal die Idee, also vor einigen Jahren hat man hier in Deutschland erzählt, wir machen ganz große Forschung dazu, dass die Kohlekraftwerke klimaneutral werden. Mhm. Weil dann fangen wir so mit einem großen Luftballon das CO2 aus dem Schornstein auf und das geht dann ab unter die Erde. Man hat sogar dann viele Millionen an Forschungsgeldern da ausgelobt. Wir haben in Genschwalde eine Prototypanlage gebaut, die auch schon mal so ein bisschen CO2 eingesammelt hat. Ja, was macht man jetzt? Man macht das Kraftwerk dicht. Kein Mensch redet mehr über diese Technologien, weil Futter bei die Fische. Also wenn da das Ganze umgesetzt werden soll, dann fangen nämlich an, die Stromkonzerne mal nachzurechnen und sagen, oh, ja, schöne Technologie, die funktioniert zwar theoretisch, aber praktisch wird die leider so teuer, dass wir unseren Kohlestrom gar nicht mehr verkaufen können. Nee, dann machen wir wieder das Kohlekraftwerk dicht. Und dann hat man also hier 10 Jahre lang sozusagen die Karotte nach vorne gehalten und sagt, na, guck doch mal, die Kohlekraftwerke, jetzt sind sie ja dreckig, aber ja, dann entwickeln wir diese CO2-Abtrennungstechnologie, dann können wir das CO2 aufsammeln, dann ist das Kohlekraftwerk klimaneutral und dann können wir das ja noch noch 100 Jahre weiter betreiben. Nichts Pustekuchen, davon ist nichts übrig geblieben, weil einfach diese Technologien einen Haufen Geld kosten und Sonne und Wind halt auch einfach billiger sind. Und ja, deswegen glaube ich, das zeigt erstmal die Erfahrung, dass man da immer viel versprochen hat und es am Ende dann, wenn man wirklich das auch bezahlen muss und jemand mit der Rechnung kommt, dass dann schnell, nee, also bitte nicht, das ist dann jetzt doch ein bisschen teuer, dann lass mal sein. Und das ist, glaube ich, so meine Befürchtung, die dann auch insgesamt passieren muss. Das ist ja dann beim Rausholen ja auch immer so ein bisschen das Problem. Das müsste ja dann irgendjemand bezahlen. Und wenn jetzt irgendwo, dann ist das ja ein globales Problem. Wenn ich nur in Deutschland anfange, jetzt hier CO2 rauszuholen, ist das ja ganz ehrenwert. Aber dann wird man natürlich wieder die Diskussion haben. Ja, aber die Chinesen, die machen das ja nicht. Und dann haben die ja wieder Vorteile. Und diese Diskussion, weiß ich nicht, wie die auch, ob die in 50 Jahren anders ausgeht als heute. Also ich bin da sehr skeptisch.
Sie haben eben einen Satz gesagt, auf den ich noch zurückkommen muss. Da haben Sie gesagt, in 30 bis 40 Jahren wird sich die Generation mit zusammenbrechenden Nahrungs- und Wasserversorgung rumschlagen müssen. Sehen Sie das in Deutschland schon in 30 bis 40 Jahren, dass das ein Thema sein wird?
Na, wir sehen das ja schon heute eigentlich. Wir hatten 2018 den Dürresommer hier in Deutschland. 30% Ernterückgang. Das sind so Zahlen, die nimmt man so sag ich mal, auf der Nachrichtenseite 25 einfach mal mit und denkt gar nicht groß drüber nach. Und ich bin da eigentlich vorletztes Jahr zum Grübel gekommen. Da hat ein Nachbar von mir gesagt, also ich wohne ja hier in Ost-Berlin, also hier sind ganz viele Leute auch, die in der DDR gewachsen sind. Der hat gesagt, du Volker, du warst mit dem Klimawandel, wir hätten eigentlich jetzt in der DDR ein Riesenproblem. Ich habe gesagt, was meinst du denn? Irgendwie DDR-Klimaschutz war nicht so doll, aber nee. 30% Ernterückgang, das hätten wir im real existierenden Sozialismus nicht ausgleichen können. Wir hätten nächstes Jahr keine Brötchen gehabt. Und dann habe ich mir gesagt, ups, ist ja eigentlich irgendwie eine Sache, wo man mal drüber nachdenken sollte, nicht? 30% Ernterückgang. Wir haben es nicht gemerkt, weil wir Deutschland ist ja reich, irgendjemand das Getreide halt weggekauft haben auf irgendeinem anderen Fleck der Erde. Und solange es noch ausreichend Nahrungsmittel gibt, ist ja okay, aber wenn es 2, 3 Dürren gleichzeitig gibt, dann wird es natürlich schwierig. Also wir hätten jetzt 2019, 2020 im Mittelalter eine krasse Hungersnot hier in Deutschland gehabt. Also wirklich dramatisch, weil dieser Ernterückgang, den wir 2018 gehabt haben, den hätte man damals halt nicht ausgleichen können. Da gab es halt nicht diese Warenströme rund um den Globus. Das hätte Europa und Deutschland massiv getroffen, also die Dürreperiode 2018. Also das hätte man in allen Geschichtsbüchern als die Hungerkatastrophe 2019 dann irgendwie gelesen. Heute gleichen wir das noch aus, aber es ist halt die Frage, ob das auf Dauer halt global funktioniert. Und wenn es mal halt mehrere Dürren gleichzeitig gibt, dann viel Spaß. Also kann man irgendwie gucken, wer die stärkeren Waffen hat dann am Ende, nicht?
Dann lassen Sie uns trotzdem versuchen, optimistisch zu enden. Welche technischen Innovationen, würden Sie sagen, werden in den nächsten Jahren bei uns wesentlich auf den Markt kommen? Thema sind so Sachen wie, jetzt mal abgesehen vielleicht vom E-Auto, was ja schon da ist, wenn auch nicht in den Dimensionen. Es wird gesprochen über E-Flugzeuge, über hier in Schleswig-Holstein bei uns gibt es diesen E-Highway, wo die LKWs sich dann wie Züge quasi oben anschließen sollen. Auf welche Innovationen können wir uns in den nächsten Jahren einstellen? Was meinen Sie?
Naja, eigentlich sind die Technologien schon da. Man müsste sie jetzt eigentlich nur umsetzen. Also Photovoltaik und Windenergie sind weitgehend ausgereift. Wir arbeiten in der Photovoltaik, also in 20 Jahren werden die Solarzellen alle noch besser und billiger und toller sein. Aber auch heute können wir schon Photovoltaikanlagen bauen, die im Prinzip genauso teuer sind wie Strom aus Kohle oder sowas. Also das heißt, da müsste man jetzt einfach die ganzen Bremsen, die sind ja nur nicht, weil der Markt es nicht haben will, sondern weil die Regierung den kompletten Ausbau mit Gesetzen behindert. Also das müsste man erstmal aufheben. Dann würden wir in sehr, sehr großen Mengen Solarzellen sehen. Ich gehe mal davon aus, dass die Solarzellen in 20 Jahren irgendwie mal mindestens mal 50% höheren Wirkungsgrad noch haben, also statt derzeit 20 eher 30%, dann auch noch billiger sind. Also Solarstrom ist heute schon genauso teuer. Das heißt, in 20 Jahren wird der Solarstrom noch deutlich billiger sein als heute Kohle und Atomstrom ist auch in Deutschland. Das ist in anderen Ländern heute schon der Fall. Windenergie werden wir weitermachen. Offshore-Wind wird noch zunehmen. Also da entwickelt man schwimmende Windkraftanlagen, die irgendwo im Atlantik rumschwimmen und dann fernab der Küste, ohne dass sich die Leute dann beschweren können, dann entsprechend Strom liefern. Ja, das ist ja immer so ein Luxusproblem, was wir haben, nicht? Die Welt geht unter und wir wollen uns kein Windrad angucken. Aber das lässt sich auch lösen. Wir werden in den Speichern massive Sachen sehen. Bei den Batteriespeichern fallen derzeit die Preise um 1% pro Monat. Das heißt also, wir werden in wenigen Jahren, werden wir nicht nur tagsüber mit Kohlekraftwerken konkurrieren können, sondern das rund um die Uhr. Wir hatten letztes Jahr schon in China eine Ausschreibung, wo ein Anbieter, der eine Photovoltaikanlage mit einer Batterie angeboten hat, auf dem freien Markt gegen ein Kohlekraftwerk gewonnen hat, weil er das billiger anbieten konnte. Also insofern, da tut sich auch richtig viel. Die Batterien werden viel leistungsfähiger. Das heißt also, in 20 Jahren, wenn man da irgendwie ein olles Elektroauto von heute mal aufschraubt, dann wird man einen Lachanfall kriegen und sagen, mein Gott, was haben die da für Riesenbatterien mit sich geschleppt? Also die werden natürlich irgendwie Drittel so groß sein noch, wenn überhaupt. Und dann haben wir natürlich, wenn die auch so klein werden, die Möglichkeit, das Elektroflugzeug dann mal anzugehen. Nur das dauert noch ein paar Jahre, also da müssen wir in der Batterietechnologie noch einige Fortschritte machen. Und dann ist es wirklich auch möglich, in allen Bereichen klimaneutral zu sein, was heute schon der Fall ist, aber es wird irgendwann wird man einfach fragen, warum haben die zum Teufel irgendwie Verbrennungsmotoren benutzt, die irgendwie einen miesen Wirkungsgrad haben, ihre Gesundheit, das Klima ruiniert haben und dann so eine beschissene Technik, um das mal so zu sagen, die so einen schlechten Wirkungsgrad hat und auch noch laut ist. Also ich meine, so ein Verbrenner, der macht Krach, der stinkt, es gibt ja überhaupt gar keine Vorteile. Warum zum Teufel haben die das damals gemacht? Man wird das in 100 Jahren, wird man es nicht mehr verstehen. Also das ist so ähnlich wie dann die Hexenverbrennung im Mittelalter, wo wir auch heute sagen, was haben die damals getan? Und ähnlich werden wir wahrscheinlich über diese alten Technologien dann urteilen.
Das ist doch ein wundervolles Schlusswort, ein optimistischer Ausblick. Wir schauen mal, was die Wahl dieses Jahr dann bringt, wie die Kräfteverhältnisse sind und auf was man sich so im Koalitionsvertrag einigt. Und Herr Quaschning, ich hoffe, Sie machen so weiter wie bisher mit Ihren Büchern und auch mit Ihrem spannenden Podcast. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, danke auch für die Einladung. Nee, macht ja auch Spaß. Ich komme ja auch gerne immer zu so einem Gespräch. Podcast haben wir ja auch schon darauf hingewiesen. Das ist eine gute Frage.de heißt der auch da alle 14 Tage mal was zum Thema Klimaschutz und Energiewende. Ich glaube, es ist enorm wichtig, auch einfach weiter aufzuklären und dass wir alle Leute auch mitnehmen, erreichen. Ich immer, wenn alle Leute wüssten, wie einfach es wäre, das Klima zu retten, dann hätten wir es schon lange gerettet. Und deswegen war ich froh, heute hier gewesen zu sein. Wichtiger Beitrag zur Aufklärung. Machen Sie auch weiter so mit dem Podcast. Dankeschön.
Wundervoll, ganz herzlichen Dank.